Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein ehemaliger AfD-Social-Media-Guru baute ein rechtsextremes Netzwerk auf.
My vision is actually to one day run in Germany in a Trump-like fashion. Yeah. It hasn't been done for 100 years.
Erik Ahrens will in Deutschland eines Tages kandidieren, wie Trump es in den USA tut, sagt er. Und wie man es seit 100 Jahren nicht gesehen habe. Das Netzwerk, das er sich vorstellt, bezeichnet er als die Elite und vergleicht seine Truppe mit Hitlers SS.
The principle is the same, you take the elite.
Wie gefährlich sind Ahrens und sein Netzwerk? Und wie steht er in Verbindung zur FPÖ? Darum geht's heute. Bastian Obermeier, bei einer internationalen Recherche mit dem Standard und anderen Medien rund um ein rechtsextremes Netzwerk haben du und Papertrail Media auch mit recherchiert. Dabei wurde jemand in ein rechtsextremes Netzwerk eingeschleust. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wer hat sich da wo eingeschlichen?
Also, da hat sich ein Aktivist der britischen Gruppe Hope Not Hate, also Hoffnung nicht Hass, bei einem rechtsextremen Netzwerk vorgestellt und er hat sich als reicher Geldgeber, als reicher Erbe vorgestellt, der gerne die Art von rechtsextremer Vernetzung und Politik fördern würde und hat sich quasi, ich würde sagen, dem Ibiza-Video nicht ganz unähnlich vorgestellt als jemand mit viel Geld, der irgendwie ermöglichen kann, wenn es auch in dem Fall so war, dass er quasi mitgeteilt hat, dass er ihre Ideologie teilen würde und unterstützen würde. Und dieser Mensch hat sich dann zum Zeitraum von ein paar Monaten mit mehreren Akteuren getroffen, ist auf ein rechtsextremes Festival gegangen, hat Videocalls gehabt und hat sich so quasi immer näher an den Kern der Leute rangetastet, die er dort halt kennenlernen wollte.
Du hast das Ibiza-Video erwähnt. Damals fand der Showdown in einer Villa statt. Bei dieser Recherche stand im Zentrum ein Abendessen in einem noblen Restaurant in Athen. Wer saß denn da am Tisch?
Also das war ein Seafood-Restaurant in der Mitte Athens und tatsächlich eine sehr schöne Umgebung. Da saß eben der Aktivist am Tisch mit noch zwei anderen. Der eine davon ist jemand, der auch seit Jahren rechte Thesen verbreitet, ein Blogger. Und der dritte am Tisch ist ein Deutscher, und zwar Erik Ahrens, der in Deutschland seit Jahren auch so Rassetheorien verbreitet und vor allem ein ganz, ganz wichtiger Ratgeber für die AfD war und maßgeblich deren Social-Media-Strategie mitbestimmt hat, jedenfalls von wichtigen Teilen der AfD.
Erik Ahrens also. In Österreich ist er wahrscheinlich nicht so vielen Menschen ein Begriff. Wer ist das so genauer?
Also Erik Ahrens ist jemand, von dem sehr viele in der AfD viel gehalten haben. Allen voran der frühere Spitzenkandidat für den Europawahlkampf dieses Jahres, nämlich Herr Krah. Dem hat Erik Ahrens so seinen ganzen TikTok-Auftritt und so gemanagt offenbar und hat da auch sehr hohe Abrufzahlen erzielt, Millionen Views gehabt. Und er hat so eine neue Art von Messaging betrieben, er hat sehr schnell geschnittene Videos gemacht, er hat das auch sehr gerne erklärt, sowohl auf seinem X-Account wie auch in Porträts, die über ihn geschrieben wurden, ja auch im Spiegel, und hat sich so ein bisschen den Ruf erarbeitet, dass er einer der rechten Vordenker für Social Media ist in Deutschland, und so hat er sich, glaube ich, auch selber gesehen.
Und wie kommt es, dass er nicht mehr der Social-Media-Guru der AfD ist?
Ja, ich würde sagen, er hat den Bogen überspannt. Er hat auf Social Media eine Anleitung gegeben, wie man Tänzerinnen, die zu irgendeiner Musik tanzen, in Videos auf Social Media, wie man deren Tänze unterlegt mit dem AfD-Song. Also er hat quasi gesagt, ja, wunderbar, die machen dann Werbung für uns und wir unterlegen das alles mit AfD-Musik. Und die wurden natürlich nicht gefragt so, und das hat dann irgendwie für Aufsehen gesorgt, da haben sich Leute aufgeregt, die AfD hat sich von ihm distanziert und er hat dann auch wenig später noch irgendwie erklärt, dass man ja auch Kinder für den Krieg der Rechten quasi vorbereiten müsse, und dann war es dann endgültig vorbei. Also inzwischen haben sich von Ahrens, der wirklich einer der ganz aufstrebenden Influencer war in der rechten Szene, hat sich sowohl die AfD als auch Die identitäre Bewegung hat sich inzwischen von ihm distanziert. Er ist also jetzt so ein bisschen von den großen Wortführern isoliert, aber er hat trotzdem schon noch eine sehr hohe Schar von Anhängern und sein Wort gilt schon noch.
Und wie kommt dieser Erik Ahrens jetzt in ein nobles Seafood-Restaurant in Athen und löffelt dort mit einem vermeintlichen reichen Erben mit Rechtsstrahl, wie ihr ihn nennt, Fischsuppe?
Das hat maßgeblich damit zu tun, dass der Dritte am Tisch, der Brite, der ist einer der entscheidenden Leute in einer Firma namens Human Diversity Foundation. Die wurde in Amerika gegründet, die wurde ausgestattet von einem sehr, sehr wohlhabenden Menschen mit viel Geld. Und dieser Dritte im Bunde, dessen Namen wir nicht nennen aus journalistischen Gründen, der hat den Ahrens an Bord geholt als eine Art Berater oder Director oder wie auch immer man das nennt, was er übrigens heute jetzt bestreitet, dass irgendwie der Ahrens fest angestellt sei oder sowas bei der Human Diversity Foundation. Aber dieser Dritte ist quasi das Bindeglied und dieser Dritte ist derjenige, der die Mittel und, wie soll man sagen, die Gefäße bereitgestellt hat.
Okay, das heißt, die beiden haben sich kennengelernt und wollen gemeinsam ein neues Netzwerk aufziehen, das Ahrens eben ganz maßgeblich mitprägen soll. Was hat es damit auf sich?
Also dieses Netzwerk ist alles sehr, sehr groß gedacht. Ne? Die wollen nicht nur hier und da ein bisschen was verändern, sondern sie wollen gleich die ganze Gesellschaft verändern. Sie wollen das sogenannte Overtone Window weiter nach rechts verschieben, also die Grenze des Sagbaren. Ne? Sie wollen, dass man wieder offen sagen kann, dass Rassismus ja etwas Gutes ist, weil die Rassen getrennt sind und jede Rasse sich für sich entwickeln kann. Dieser ganze Unsinn wird verbrämt durch irgendwie pseudowissenschaftliche Theorien, die besagen sollen, dass Menschen in bestimmten Gegenden eben weniger intelligent sind als Menschen in anderen Gegenden. Weniger überraschend sind die Leute, die sie für schlauer halten, natürlich sie selber, also Europäer. Und dieses Netzwerk, was um diese rassistische Weltanschauung sich herumgruppiert, soll eben auch rechte Blogger fördern, es soll die Wissenschaft in diese Richtung lenken und soll im Grunde den Lebenswandel auch beeinflussen. Sie wollen die Menschen auch dazu bringen, dass sie, weil sie stolze Männer sind, dass sie auch rausgehen, dass sie Sport machen, dass sie boxen, dass sie sich quasi auch der Leibesertüchtigung, würden sie wahrscheinlich sagen, bemüßigen und dass sie ihre Kinder in diesem rechten Sinne erziehen. Es ist im Grunde der Versuch, so einen ganzheitlichen Ansatz da drüber zu stülpen und der aber mit so ganz seltsamen, wissenschaftlich gar nicht haltbaren Erklärungen verbrämt wird.
Da kommt dann ja auch noch ein Dritter ins Spiel, ein Däne, der so einen Untergrundforschungszweig in diesem Netzwerk leiten soll. Was kannst du uns denn darüber erzählen?
Das ist jemand, der führend ist bei dieser pseudowissenschaftlichen Erklärung der Welt, die fast immer darin endet, dass die weiße Rasse überlegen ist. Das ist natürlich alles totaler Unsinn und Quatsch und längst widerlegt. Trotzdem macht diese Gruppe, hält Seminare, sie tauschen sich online aus. Da ist auch ein Call mitgeschnitten worden, weil eben dieser Aktivist daran teilgenommen hat, wo sich den Spezialisten dazu unterhalten haben und ausgetauscht haben. Und das Einzige, was da wirklich handfest ist, ist, dass es eben eine rechte Anschauung ist, so wie sie die Welt gerne hätten.
Und das klingt nicht nur alles irgendwie nach Nazi-Sprache, sondern die scheuen auch selbst diese Vergleiche nicht, oder?
Nein, tatsächlich ist es so, dass für diese Gruppe wichtig ist, dass man das Thema Rassismus wieder offen aussprechen können soll. Also wenn wir sagen, jemand ist ein Rassist, dann hat das völlig zu Recht einen negativen Beigeschmack, weil wir und die ganze Gesellschaft auch irgendwie als Ganzes und seit Jahren Rassismus für falsch hält. Und was diese Gruppe von Leuten sagt, ist, Rassismus ist richtig, weil er besagt ja nur angeblich, dass hier eine Rasse sich auf sich besinnt und auf ihre Fähigkeiten und was sie können und was sie ausmachen. Und darin kann doch nichts falsch sein. Wir wissen natürlich, dass Rassismus immer bedeutet, dass man auf andere Rassen herabschaut, dass man sie gegeneinander aufhetzt und so weiter. Das ist alles längst durchdekliniert, aber das stört diese Menschen natürlich wenig.
Bevor wir jetzt zu den Plänen kommen, die diese Gruppe schmiedet, angeblich waren ja auch einige Beteiligte schon bei einem anderen rechten Netzwerktreffen dabei, nämlich bei der ominösen Konferenz in Potsdam, über die Korrektiv berichtet hat, richtig?
Richtig, da war auch der Erik Ahrens mit dabei. Wir wissen nicht ganz genau, was er da gemacht hat. Damals war er ja noch hoch angesehener Berater der AfD. Damals war er noch nicht verstoßen sozusagen. Und in dieser Rolle, nehmen wir an, als jemand, der sich ja sehr gut mit Social Media auskennt, war er dort und hat dort vermutlich auch Dinge von sich gegeben. Aber da müssen wir vorsichtig sein, weil das wissen wir gar nicht so genau.
Dann schauen wir zurück zu diesem Netzwerk, das da in Planung sich befindet. Wie definiert denn Ahrens auch bei diesem Abendessen seine eigene Rolle in diesem neuen Netzwerk?
Da sind wir jetzt bei einem Punkt, der wirklich wahnsinnig spannend ist, weil dieser Erik Ahrens ein von sich so stark überzeugter Mensch ist, hat er dort tatsächlich erklärt, dass seine Rolle ist im Grunde, und das hört sich jetzt komisch an, aber seine Rolle ist im Grunde die eines neuen Hitler. Weil das, was er sagt, ist, dass er die Vision hat, dass er eines Tages in Deutschland zur Wahl antreten will, wie es Trump getan hat, so sagt er jetzt, und erklärt dann, dass er eine populistische Bewegung rund um eine Person gründen will, wie es die seit 100 Jahren in Deutschland nicht gegeben hat. Wir alle wissen, vor 100 Jahren gab es eine solche populistische Bewegung, das war die rund um Adolf Hitler. Und dann sagt Ahrens bei diesem Abendessen, er habe nach jemandem gesucht, der diese Rolle übernehmen könnte, und sagt dann, wahrscheinlich werde ich diese Rolle übernehmen müssen. Das heißt, da ist jemand, der von sich und von seiner Bedeutung, vielleicht von seinem Auftrag, von seiner Berufung, so stark überzeugt ist, dass er sich selber als mindestens den nächsten Kandidaten für eine solche Art der populistischen Bewegung sieht. Da ist er natürlich noch längst nicht und es ist vollkommen unklar und wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass er da je hinkommen wird. Also wir sagen jetzt nicht, dieser Mann ist jetzt die ganz große Bedrohung, weil der steht an der Spitze. Der steht nicht an der Spitze. Aber er ist jemand, der weiß, wie man mit Social Media umgeht und er ist jemand, der gut vernetzt ist und er ist jemand, der offenbar überzeugt ist, dass er selbst das Potenzial hätte, eine solche Rolle auszufüllen. Und solche Menschen trifft man ja eher selten, ehrlich gesagt.
Erik Ahrens geht ja noch einen Schritt weiter und will auch sein Umfeld Hitler ähnlich aufbauen, nämlich mit einer SS-artigen Elitetruppe, oder?
Ja, genau so kann man das verstehen, was er sagt. Also was er sagt ist, dass man sich natürlich stellen muss. Ne? Er will, dass die Leute boxen und er will, dass sie sich abhärten und sagt dann, dass ja bei der SS damals wären ja nur die Stärksten gewesen sozusagen. Also er sagt es nicht ganz genau so, aber er sagt, dass nur die Besten und eben keine normalen Leute, das ist quasi seine Unterscheidung, nur die Besten wären bei der SS gewesen, während die normalen Leute vielleicht höchstens es in die SA geschafft hätten. Das ist ja der andere Hitler-Trupp sozusagen, der am Ende so in der Nacht der langen Messer gegen die SS verloren hat. Und über die SA sagt er, das seien Schläger gewesen, Veteranen, Arbeitslose, so, das redet er so runter, während die SS war die Elite.
Okay, they didn't have IQ-Tests and stuff like that, so they had like physiognomy requirements, you have to be like 180 and blue eyes and whatever, so they had like certain outward characteristics. But the concept was the same, you take the elite.
Sagt er. Und man merkt, wie er schwärmt. So, also er sagt jetzt nicht, die Ideologie der SS müssen wir wieder einführen oder sowas. Also er bewegt sich, würde ich sagen, am Rand dessen, was juristisch bewertbar und strafbar wäre. Dazu kommt auch, dass er es ja nicht öffentlich gesagt hat, sondern in einem Restaurant vor nur zwei anderen Menschen. Das spielt dann in der juristischen Bewertung auch eine Rolle. Wo sagt er das? Was ist sein Publikum? Aber die ganze Art, wie er sich da gibt, ne, er sagt auch so Sätze wie, ich lebe jetzt für die Rasse oder ich würde dafür buchstäblich sterben. Das ist alles schon sehr martialisch und es geht alles in diese Richtung. Und wegen der SS auch nochmal, er sagt ja quasi, die SS war die Elite und wenig später sagt er, und wir wollen die Elite. Also es ist schwer, ehrlich gesagt, da keinen Bezug herzustellen, weil diese ganzen von mir jetzt genannten Zitate innerhalb von, keine Ahnung, ein, zwei Minuten fallen.
Wir sind da also schon sehr tief drinnen in rechtsextremen Gedankenspielen. Wie sieht's denn mit der Vernetzung von Ahrens aus? Also steht er zum Beispiel nach wie vor im Kontakt mit Personen aus dem AfD-Umfeld oder zum Beispiel auch zu den Identitären?
Mit wem Herr Arendt jetzt in Kontakt steht, wissen wir natürlich nicht. Wir sehen schon auf Social Media und wir hören auch über Leute, die sich damit befassen, dass seine Kontakte jetzt nicht sofort abgebrochen sind. Und er hatte vorher sehr viele Kontakte, da erzählt er auch in diesen geheimen Videos davon, mit welchen anderen rechtsextremen Vereinigungen er in Kontakt steht. Aber es ist jetzt schwer zu sagen, weil diese Videos, von denen wir sprechen, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, wurden aufgenommen Ende vergangenen Jahres. Seitdem ist also viel Zeit vergangen. Seitdem hat er ja im Grunde seinen Platz verloren in der AfD. Sicherlich ist er weiterhin vernetzt. Wie gut er vernetzt ist, wissen wir aber nicht.
Lauren Lorenz, du hast auf der Seite des Standards an dieser Recherche mitgearbeitet. Arendt ist euren Erkenntnissen nach ja auch in Österreich aktiv. Wie denn das?
Ja, erst heuer hat er im Juni eine Firma hier in Wien angemeldet, die Gedankensturm Flexco, so heißt die. Und erstaunlich ist, wo diese Firma laut Firmenbuch sitzt, nämlich in einem Haus, das der Vereinigung Kriminaldienst Österreich gehört, also einer Vereinigung hoher Kriminalbeamter. Und in deren Vorstand sitzen eben diese hochrangigen Ermittler des Bundeskriminalamts.
Und ist das jetzt reiner Zufall, dass der genau da seine Firmenräumlichkeiten hat?
Das haben wir beim Eigentümer auch nachgefragt. Und der Eigentümer, der heißt Dieter Seffan, er ist der Abteilungsleiter für organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt und eben auch Präsident dieser Vereinigung Kriminaldienst Österreich. Und auf Nachfrage hat er zu uns gesagt, dass weder Arendt noch seine Firma in den Unterlagen von seinem Verein auftauchen würden. Also sie waren recht überrascht und würden weiter ermitteln, ob die Anmeldung da widerrechtlich erfolgt ist oder ob er, also Arendt, da fälschlicherweise seinen Firmensitz genannt hat. Und ja, schauen wir, was bei diesen Ermittlungen rauskommt.
Das könnte also noch ein Nachspiel haben. Nun hat Arendt aber nicht nur Räumlichkeiten, angeblich in Österreich, sondern auch politische Kontakte. Welche stechen denn da ins Auge?
Ja, Arendt ist oder war zumindest sehr eng mit Martin Sellner, dem Kopf der vom Verfassungsschutz beobachteten identitären Bewegung. Sie haben gemeinsam das Projekt Gegen Uni von Arendt promoted. Er ist mehrmals in den Online-Veranstaltungen und Formaten von Martin Sellner aufgetreten. Und er hat auch bei einem Vortrag in Deutschland gesagt, dass er TikTok-Beiträge für die identitären Nachfolger, die Österreich, erstellt hat. So oder so dürfte Arendt aber auch physisch öfters in Österreich gewesen sein. Einmal wissen wir es gesichert und das war im letzten Jahr, nämlich auf seinem sogenannten Bergkongress im Tiroler Ort Schwarz. Und organisiert hat diesen Kongress der Verein Heimon, hinter dem ein ehemaliger FPÖ-Mandatar steckt. Und ja, wer war alle auf diesem Kongress? Unter anderem saßen auf Podien auch zwei Landtagsabgeordnete der FPÖ, Gudrun Kofler und Daniel Marschik, und auch der Pressesprecher der Tiroler FPÖ, Fabian Walch, war auf diesem Kongress als Zuhörer.
Von Athen bis Schwarz reicht diese Recherche also. War den Tiroler FPÖ-Politikern, die da beteiligt waren, denn bewusst, wie weit rechts Arendt und seine Mitstreiter stehen, mit denen sie sich da eingelassen haben?
Ja, das haben wir die FPÖ-Mandatare auch gefragt, aber von ihnen keine Antwort erhalten. Wir haben dann noch einmal nachtelefoniert und da hat uns Fabian Walch, der eben auch dort anwesend war und der Pressesprecher der Tiroler FPÖ ist, ausgerichtet, dass wir mit keiner Antwort mehr rechnen brauchen. Arendt hat uns auf der Nachfrage aber bestätigt, dass er immer wieder in der Vergangenheit mit Personen Kontakt gehabt hat, die in der FPÖ sind oder für die Partei arbeiten. Und wir haben uns ja diesen Bergkongress angeschaut und ganz ehrlich, also man sieht auf den ersten Blick, auf was man sich da einlässt. Da waren bekannte Leute der Identitären aus Deutschland am selben Podium wie die Landtagsabgeordneten Kofler und Marschik zum Beispiel. Oder es war auf diesem Kongress ein Stand ausgerichtet, wo man sich bedienen hat können von Metapol. Und das ist eine rechtsextreme Denkfabrik, die der NPD, also heute heißt diese Partei, die Heimat nahe steht. Und was hat diese Denkfabrik in der Vergangenheit gemacht? Die hat in Deutschland mehrmals klandestine Treffen von Neonazis, identitären Kadern und AfD-Funktionären veranstaltet, bei denen unter anderem auch eine Revolution von rechts diskutiert worden ist. Und wer war auf diesen in Deutschland klandestinen Treffen anwesend? Arendt war dort Vortragender. Also es gibt da sehr viele Verbindungen.
wie Sie Ihr Unternehmen optimal vernetzen? Ganz einfach. Zu A1 Business Internet wechseln. 6 Monate gratis. Für mehr Stabilität und Verlässlichkeit. Danach ab 26,90 Euro monatlich bei Mindestvertragsdauer von 36 Monaten. Und auf Wunsch gibt's A1 Business Device Security dazu. Mehr unter a1.net/business.
Bastian, solche rechtsextremen Projekte, unter Anführungszeichen, gibt es doch immer wieder. Also sind es nicht bloß krude Fantasien von ein paar sehr, sehr rechten Wichtigtouren im Endeffekt?
Ja und nein. Also wir sehen schon in diesen Präsentationen, die Herr Ahrens da gegeben hat, also bei manchen Videos irgendwie hat er auch Folien, die er dann irgendwie durchklickt, da ist schon Wunschdenken dabei. Aber gleichzeitig muss man sagen, sie haben einen Geldgeber gehabt, einen amerikanischen Investor, einen Multimillionär namens Andrew Cornu. Der hat hunderte Millionen verdient mit einer Dating-Webseite und der hat 1,3 Millionen Euro gegeben und hat dafür Anteile bekommen an dieser vorher beschriebenen Human Diversity Foundation. Und damit kann man jetzt schon eine Menge machen. Also 1,3 Millionen ist eine Menge Geld. Und wenn es gelungen wäre, den auf Dauer zu binden und weitere Geldgeber zu finden, dann hätten die natürlich schon dann ordentlichen Topf gehabt, mit dem sie dann zum Beispiel rechtsextreme Blogger oder rechtsextreme YouTuber hätten fördern können und dafür sorgen können, dass die alle ihre Botschaft verbreiten. Nämlich die Botschaft, die weiße Rasse ist überlegen und so weiter.
So wie du das jetzt formuliert hast, klingt's, als wäre der aber doch nochmal abgesprungen.
Ja, tatsächlich haben wir Herrn Cornu natürlich mit dieser Recherche konfrontiert. Und was er daraufhin geantwortet hat, war, dass er sich getäuscht hat, offenbar in diesem Projekt, und dass er denen jetzt seine Förderung entziehen will und dass es ihm leid tut, dass er da reingefallen würde, wie er auf Deutsch jetzt sagen ist. Also sprich, dieses hochtrabende Projekt hat jetzt den Geldgeber verloren, aber nicht nur. Wir haben natürlich auch versucht, alle, die hier jetzt eine Rolle spielen, zu kontaktieren. Und wir, beziehungsweise der Guardian, hat eine Antwort von diesem britischen Mann bekommen, der an diesem Dreiertisch saß in dem Restaurant in Athen. Und der erklärt, er hätte sich schon länger jetzt von Ahrens getrennt. Er hätte festgestellt, wie rechtsextrem dieser Ahrens ist und damit wolle er nichts zu tun haben. Also offenbar, wenn das stimmt, was die beiden sagen, was wir nicht nachprüfen können in der Kürze der Zeit, dann hat sich diese Idee jetzt schon zerschlagen. Und das, was Erik Ahrens jetzt noch auf seinen Kanälen verbreitet, ist quasi, was übrig geblieben ist, nämlich die Ideen in seinem Kopf.
Trotzdem ist es ja irgendwie schon schockierend, wie weit diese Rechtsextremen in der Planung ihrer Netzwerke kommen und da auch schon große Sponsoren an Bord holen, bis es eben durch solche Recherchen dann doch nochmal in sich zusammenbricht. Ist es denn etwas, das wir immer wieder beobachten in Deutschland, vielleicht auch in Österreich, dass solche Bewegungen tatsächlich versuchen, Kontrolle und Macht zu erlangen, ja, vielleicht sogar den Staat zu unterwandern?
Nein, ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Es wird ja keine extreme Bewegung geben, die von sich sagt, wir würden gerne weiterhin eine randständige, extreme Bewegung sein, sondern natürlich wollen diese Menschen alle irgendwie am Ende an die Macht. Und das versuchen sie. Und so, wie das jetzt irgendwie Erik Ahrens vorgespielt hat sozusagen, nämlich über die sozialen Medien loszulaufen, sich da irgendwie Einfluss zu holen, sich dann weitere Kontakte zu erarbeiten und dann an die Geldgeber ranzutreten, das verspricht durchaus Erfolg. Und es gibt, glaube ich, viele reiche Menschen, mir würden einige einfallen, die mit den Ansichten eher am rechten Rand operieren. Wenn man anschaut, wie gerade Elon Musk, der Tesla-Gründer und der X-Eigner, wie sich der gerade an Donald Trump ranschmeißt und im Grunde auch dessen Wahlkampf ja mitfinanziert. Da ist schon, glaube ich, die Anfälligkeit da, dass es rechte Ideologen gibt, die diesen Menschen sagen, ihr habt das Geld, ihr könnt die Welt verändern und ihr seid wichtig genug und wir brauchen euch. Wir haben jetzt aber keine direkten nächsten Projekte irgendwie im Auge, wo wir sagen, die wären jetzt so ähnlich.
Du hast nun schon Donald Trump und die Entwicklungen in den USA angesprochen. Sollte Donald Trump am 5. November die Wahl zum US-Präsidenten tatsächlich gewinnen, würde das dann dieses oft zitierte Fenster des Sagbaren nochmal verschieben? Könnten dann solche rechten Gruppen und Projekte womöglich nochmal deutlich Aufwind bekommen?
Ja, davon bin ich überzeugt, ehrlicherweise, weil man dann natürlich hier jederzeit sagen kann, was wir vertreten, ist doch gar nicht viel anderes, als der Präsident der USA sagt, der ist rechtmäßig gewählt worden, wenn er es denn wieder wird. und sich dann eben immer auf die Legitimität von solchen Aussagen berufen kann und sagen kann, das muss man doch sagen dürfen. Das ist ja genau die Idee von Herrn Arendt gewesen, die er auch wiederholt, offen wiederholt. Also wenn man ihm jetzt mal anschaut, was er von sich gibt auf X, das ist alles gar nicht heimlich, sondern der geht sehr laut damit raus, der sagt, sprecht es aus, versucht möglichst an diese Grenze ranzugehen, überschreitet die, weil irgendwann durch die dauernde Überschreitung wird diese Grenze als nicht mehr vorhanden angesehen. Und das ist, glaube ich, was wir alle schon längst wahrnehmen und was weiterhin passieren wird. Und natürlich mit einer Wahl von Donald Trump wird sich das verstärken. Davon bin ich überzeugt.
Danke, Bastian Obermeier und Laurin Lorenz, für diese Zusammenfassung.
Sehr gerne, vielen Dank.
Gerne.
Und bleiben Sie jetzt aber noch dran. Im Meldungsüberblick geht es gleich unter anderem darum, wie die USA Israel nun dazu bringen wollen, mehr Hilfslieferungen nach Gaza durchzulassen. Wenn Ihnen ein Thema des Tages gefällt, dann können Sie uns übrigens bald live hören auf der Buch Wien Ende November. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Und hier ist, was Sie heute sonst.
Wie Sie Ihr Unternehmen optimal vernetzen? Ganz einfach. Zu A1 Business Internet wechseln. 6 Monate gratis. Für mehr Stabilität und Verlässlichkeit. Danach ab 26,90 € monatlich bei Mindestvertragsdauer von 36 Monaten. Und auf Wunsch gibt's A1 Business Device Security dazu. Mehr unter a1.net/business.
Noch wissen müssen. Erstens, die USA fordern Israel auf, mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen durchzulassen. Die USA setzen Israel in einem Brief eine Frist von 30 Tagen, um konkrete Schritte zur Verbesserung der humanitären Lage zu unternehmen. Andernfalls drohe eine mögliche Kürzung der US-Militärhilfen, sagten US-Vertreter zu Reuters. In dem Schreiben vom 13. Oktober wird auf US-Gesetze verwiesen, die Militärhilfe an Staaten verbieten, die US-Lieferungen von humanitärer Hilfe behindern. Das Schreiben dürfte nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sein, wie der ungewöhnlich harsche Ton vermuten lässt. Zweitens, nach der ÖVP hat am Mittwoch die FPÖ ihre Sicht auf das von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Auftrag gegebene Gespräch nach der Nationalratswahl dargelegt. Die ÖVP hatte ja erneut eine Regierung mit den Freiheitlichen unter Parteichef Herbert Kickl ausgeschlossen. Kickl selbst resümierte in einer Pressekonferenz, beim Treffen mit Parteichef Karl Nehammer einen beleidigten und gekränkten Wahlverlierer gehört zu haben, dem es nur um dessen eigene Interessen gehe. Mehr dazu lesen Sie auf derstandard.at. Heute hat ÖVP-Chef Karl Nehammer unterdessen mit dem SPÖ-Obmann Andreas Babler über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit gesprochen. Und drittens, ein skurriler Wahlkampfauftritt von Donald Trump sorgt in den USA für Aufsehen. Der Ex-Präsident und Kandidat für die Republikaner hatte bei dem Auftritt in dem Ort Oaks in Pennsylvania in einem überhitzten Saal eine Rede gehalten. Dabei erlitten zwei Anhänger einen Schwächeanfall. Die Organisatoren der Veranstaltung spielten daraufhin Ave Maria ein. In der Folge ließ Trump keine weiteren Fragen mehr zu und stattdessen mehr als eine halbe Stunde lang seine Lieblingsmusik abspielen. Er stand dabei leicht mitwippend und sich hin und her bewegend auf der Bühne. Die Demokraten nehmen den skurrilen Auftritt als Anlass, wieder einmal an Trumps geistigem Zustand zu zweifeln. Gleichzeitig machen mutmaßliche Plagiate in einem Buch von Kamala Harris gerade Schlagzeilen. Der österreichische Plagiatsjäger Stefan Weber hatte diese auf X veröffentlicht, woraufhin Republikaner von Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance abwärts die Vorwürfe teilten. Mehr dazu finden Sie auf derstandard.at, ebenso alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns zum Beispiel mit einem Standard-Abo unterstützen oder indem Sie uns eine gute Bewertung hinterlassen, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. An der Recherche für diese Folge haben zahlreiche Netzwerke und Medien mitrecherchiert und Margit Ehrenhöfer hat diese Folge mitproduziert. Außerdem gibt es auf derstandard.at auch ein passendes Video zum Thema, das verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wie Sie Ihr Unternehmen optimal vernetzen? Ganz einfach. Zu A1 Business Internet wechseln. 6 Monate gratis. Für mehr Stabilität und Verlässlichkeit. Danach ab 26,90 € monatlich bei Mindestvertragsdauer von 36 Monaten. Und auf Wunsch gibt's A1 Business Device Security dazu. Mehr unter a1.net/business.